Moin Christian, sag mal, kennst du das eigentlich, wenn du so mit vielen Kollegen aufeinander triffst und jeder hat seine Meinung zu irgendetwas?
Das kenne ich, ja.
Und du willst deine Meinung erzählen, kommst aber gar nicht zu Wort, weil irgendwie alle so, oh mein Gott, das hatte ich auch und das hatte ich viel krasser, ja. Und ich habe 20 Lektionen an einem gelegt.
Die versuchen sich auch immer so zu überbieten und
absolut.
So weiter. Und dann, oh, ich hatte das auch. Und du willst eigentlich über was ganz anderes reden und dann, ja, ist das Thema verfehlt.
Wie ist dein Trick? Erzähl, wie kommst du da rein in die Nummer?
Du bist viel länger auf der Wache, aber ich habe mittlerweile rausgefunden, dass das ganz einfach ist. Du nimmst dir einfach den Melder, klappst den auf und sagst nur so, oh, oh, oh. Was denkst du, es ist sofort Ruhe, alle so, was, haben wir einen Einsatz? Und jeder hört dir zu, müsst ihr mal probieren zu Hause. Ich finde das immer gar nicht so schlecht, was man damit so erreichen kann an Aufmerksamkeit. Einfach nur dieses, wir haben ja noch so eine Ledertaschen, ne, wo man die so aufklocken kann. Und sobald dieses Geräusch kommt, ist sofort alles Ruhe. Alle wollen wissen, was draufsteht. Und dabei ist kein Einsatz. Ich hab das heute Morgen versucht, einfach so, oh, oh, oh. Und alle so, was?
Ah,
wo ich auch Pro.
Genau. Sehr schön.
Ja.
Das müsste ich probieren, wird bei uns nicht funktionieren.
Probiert das mal zu Hause, ich bin gespannt. Schreibt uns das mal, ob das so funktioniert. Ansonsten wollen wir heute eigentlich gar nicht über Melder reden und über wie man Aufmerksamkeit bekommt, sondern über Großschadenslagen und Großveranstaltungen und was der Rettungsdienst da eigentlich so macht, wenn so eine Großveranstaltung ist. Super spannend. Dazu mehr würde ich sagen gleich.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy Split.
Ja, ja. Dum, dü, dü, dü.
Ich könnte immer wieder tanzen.
Ja, es ist toll, oder? Ich weiß nicht. Also, wir haben auch zweimal geschrieben und so weiter. Sie hätten gerne die ganze Version davon. Die können wir euch irgendwann mal online stellen. Aber noch möchten wir es so ein bisschen exklusiv halten. Ich kann euch nur verraten, wenn ihr Shazam oder sowas benutzt, könnte es passieren, dass ihr das vielleicht auf Spotify findet, weil da gibt es auch, der Titel hat normalerweise eine Sängerin noch. Und den Titel gibt es auf Spotify. Also, ich habe den nicht von Spotify. Der ist wirklich so für uns und Rechte gesichert, aber es gibt noch eine Künstlerin, die das da richtig gesungen hat. Das klingt ganz niedlich. Kann man zu tanzen.
Aber eigentlich kannst du auch mal dazu singen.
Nee, nein. Das will unsere Leitstelle immer schon.
Wie ich gehört habe, hast du schon mal gesungen.
Im Funk?
Ja, und auch, ich glaube, es gab so einen Titel, der kam sehr gut an.
Ach so, ja. Nee, ich musste letztens im Funk tatsächlich, willst du einen in Einsatz fahren? Weil der Kollege da sagte, na, liebe 15, wollt ihr einen Einsatz fahren? Die so, willst du einen Einsatz fahren? Ja, und dann kamen sie über Funk, yeah. Und andere so, halt die Klappe. Egal. Ist nicht so. Mike, es ist heute, das ist mir gerade so aufgefallen, ein ganz besonderer Tag. Denn Retterview ist 3 Jahre alt geworden jetzt. Ich glaube, am 21. November, Februar, nicht November, Februar haben wir losgelegt. Immer noch, und ich erzähle es immer wieder gerne, Louis unter der Bettdecke. Damit das nicht so halt. Mittlerweile haben wir hier überall Teppiche und so weiter und uns weiterentwickelt. Ne? Und ich auch ganz aufgeregt so mit meiner Moderatorenstimme. Und dann lesen wir schön ab hier vom Computer. Ja, so lief das damals. Und heute 3 Jahre. Dementsprechend heute, ihr seht es im Videopodcast, gibt es auch mal hier noch die Sprechwunschtasse. Du hast ein Glas.
Ich jetzt kann nicht noch mithalten, Entschuldigung.
Ich konnte dir leider nichts anderes bieten. Die andere Tasse war leider in use. Und wir trinken heute hier ganz fleißig auch noch Wasser, weil Sammy heute keinen Kaffee zu Hause hat. Das ihr wisst nicht, wie schrecklich das ist.
Eine Vollkatastrophe. Man stelle sich vor, man geht zwar im Rettungsdienst ja nach Hause, es gibt keinen Kaffee.
War so peinlich gerade, ne? Mike so, ach, also, könnte ich noch ein Käffchen haben? Ich so, ja klar. Wie Kaffee alle. Und dann nichts im Lager. Oh, ich muss nachher noch mal rüberrennen und Kaffeebohnen holen. Das ist übrigens in der Wache letztens auch passiert bei uns. Geht gar nicht.
Dann kannst du doch die Wache schließen.
Das ist, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Kindergarten. Also nichts gegen meine Kollegen. Ne? Aber das ist wirklich, da werden die bockig. Ne?
Zurecht,
keiner hat gekauft. Ne? Die Kaffeekasse, die steht ja direkt neben uns. Also wenn wir mal so Trinkgeld bekommen auf Einsatz, dann geht das immer alles in die Kaffeekasse. Die ist voll, muss man auch sagen dazu. Da kann also jeder was rausnehmen und einfach mal sagen, ich habe Kaffee gekauft. Wird nicht gemacht. Eieiei, naja.
Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ja. Wir haben einen ganz tollen Kaffeeverantwortlichen.
Oha,
und, ja. Und der kümmert sich.
Ja, wir haben auch einen Leiterverantwortlichen. Der ist dafür da, dass die Leitern immer ordentlich stehen. Nein, der kontrolliert über die Leitern. Ja, und ein Handtuchverantwortlichen, der immer darauf achtet, dass wenn wir alle duschen waren, die Handtücher ordentlich da liegen. Und nein, irgendwann haben wir das Kugelschreiberverantwortlichen. Könnte man ja auch mal machen, ne? Wie oft liegen in der Wache überall irgendwelche Kugelschreiber rum? Ich glaube, in meinem Spind habe ich alleine 10 Stück irgendwie rumliegen, weil ich die immer aus meiner Hose rausnehme und sage, die nehme ich für den nächsten Einsatz wieder mit rein. Und sie liegen immer noch im Spind und ich nehme mir wieder neue irgendwo raus. Oder, ja.
Weißt du, was da Abhilfe schafft? Digitale Protokolle.
Das war's mit Mike, danke. Wir verabschieden uns von dem Notfalltaxi und suchen neue Verstärkung im Interview, wenn du dich bewerben möchtest. Ja, nein, ist in Ordnung. Was ich nett fand und da möchte ich nochmal ganz besonders danken, ist, dass das Feuerwehrmagazin, eines der auflagenstärksten Magazine, wie ich hörte, aus Deutschland für Feuerwehren, Werbung gemacht hat für unseren Podcast und zwar pünktlich zum Geburtstag quasi haben sie das jetzt rausgebracht und mir schrieben heute auch schon 2 Kollegen der Feuerwehr, Münchow, was machst du denn da drin? Das ist ja toll, du bist doch gar nicht Feuerwehr. Ich so, ja, aber toll. Also wir wurden damit empfohlen, es ist auch wie in der Fernsehzeitung, haben sie mal so Podcasts aufgereiht, die so für Blaulicht sind. Da stehen wir mit drin und haben sogar noch einen extra Artikel. Ich hätte den gerne mal. So in digitaler Form.
Ich auch.
Kriegen wir bestimmt noch, zeigen wir noch mal. Ja, genau. Da habe ich auch mal so durchgeblättert, also auch wenn ich kein Feuerwehrmann bin, stehen da ganz interessante Artikel manchmal auch drin. Und einen, den ich da gelesen habe, da stand, das ist ja auch interessant, wenn das so drin steht, Artikel zu Penisring entfernt. Ja, also da stand drin, Feuerwehr flext Ring von Penis. Für diejenigen, die minderjährig sind und jetzt gerade zuhören, einfach mal die Ohren zu halten. Ne? Aber es gibt so Menschen, die machen da sowas und das solltet ihr nicht nachmachen jetzt gleich. Ne? Vor allen Dingen nicht aus Metall und irgendwie sowas ganz Komisches. Ihr könnt euch das selbst durchlesen, damit es nicht nachher heißt, bei Retterview werden hier irgendwelche Artikel. Ich packe euch das mal in die Shownotes, lest es euch durch, es ist auch jugendfrei, also nicht jugendfrei, sondern gerecht, mundgerecht, oh nee, das ist auch aufgedröselt, oder könnt ihr das nochmal nachlesen, auf jeden Fall war das Ganze, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, in Bad Tölz, da macht man sowas scheinbar, da flext man Ringe von gewissen Gliedmaßen, die nicht zum Laufen oder Greifen sind.
Also für diejenigen, die gerade mein schmerzverzerrtes Gesicht gesehen haben, es liegt nicht daran, dass ich sowas selbst schon mal getan hätte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn es um solche Art von Schmerzen geht, man sofort
mitfühlt.
Oder? Immer. Und das ist böse.
Immer, ja. Also letztens auch eine Hydrozele gehabt. Hydrozele heißt es, glaube ich, ja. Wenn Wassereinlagung im Hodensack. Wir müssen davon abkommen. Das ist medizinisch Hodensack, heißt das Ding. Ja.
Skrotum.
Und das genau halt. So, ja, genau, Skrotum. Wenn das auf Deutsch, ne? Wir reden ja manchmal auch Deutsch. Und wenn da sich Wasser einlagert und das sieht ja wirklich schlimm aus, wenn da mehr dran hängt und es etwas geschwollen ist, es tut aber erstmal gar nicht weh.
Nee, es ist.
Aber man erschreckt sich.
Ja, und
Wow.
Wollen wir das jetzt vertiefen?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein ganz anderes Thema. Aber
ich kann schlechter, also schlimmerweise kann ich da wirklich Storys erzählen zu solchen Einlagerungen.
Ja. Aber ich glaube, andere Storys machen wir nachher noch ein bisschen.
Die bis ganz woanders. Egal. Ja, hallo.
Ich sehe schon, schön, wie Leute alle so googeln Hydrozele oder machen sie auch bei Google auf Bilder. Wow. Okay, genau. Gehen wir mal lieber darauf ein, was andere geschrieben haben. Ihr schreibt uns wieder super, super fleißig viele E-Mails an info@retterview.de. Und da wollen wir mal so ein paar wieder vorlesen, die sowohl als Frage, die Frage fand ich zum Beispiel immer spannend und habe auch immer darüber nachgedacht, was könnte man denn so machen als Rettungsdienst? Und zwar die Mailia Sophie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, schreibt, hallo Christian, hallo Mike, zu eurem Podcast-Folge habe ich nochmal eine Frage. Was macht man eigentlich, wenn man einen schlimmen Unfall hat und dann zu Hause Haustiere hat, aber niemand anderes im Haus ist. Was passiert mit den Haustieren? Das kann ich dir beantworten. Wir müssen nur über einen Zeitraum reden, was mit denen passiert, wenn man da nichts tut. Und was würdet ihr in so einem Fall tun? Da würde mich doch mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Herzliche Grüße. Hast du Haustiere?
Leider noch nicht.
Oh, was soll es werden? Wenn's
Hund.
Ein Hund?
Ja.
Okay. Ja.
Groß, ganz groß.
Ja, warum keine Katze?
Man muss ja einfach unterscheiden, ob man Hundemensch oder Katzenmensch ist. Ich kann mich auch auf Katzen einlassen, mein Gott.
Ich kann mich auch Katzen
einlassen. Die tun ja nichts.
Das Lustige ist, Katzen lassen sich nicht auf dich ein. Also
wenn die einmal eingezogen sind, dann bin ich der Mieter.
Ja, genau.
Du so bist einfach
der Untermieter.
Also richtig.
Wirklich, ne? Und hier wird auch gemacht, was du sagst. Das ist auch das Einzige, was mich da an Katzen stellt. Und dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen allergisch auf Katzen bin. Obwohl ich früher echt, wir hatten 3 Katzen und einen Hund und einen Hasen. Noch so, wo wir früher noch so in einem Haus gewohnt haben. Und da hatte ich nie Probleme. Jetzt auf einmal, na, wer weiß, Allergien entwickeln sich ja auch manchmal. Oder es ist einfach wirklich meine Abneigung dazu, weil ich finde sie süß, aber sobald du die alleine lässt, ja, und wenn man sich mal so mein Zimmer hier angucken würde, die hätten hier richtig Spaß dran. Ne? Hier liegen so viele Sachen rum, die sie umschmeißen könnten und weghauen. Und dann hören die ja auch nicht auf. Du sagst aus, Platz, passiert nicht.
Genau, dann kommt der imaginäre Mittelfinger und sagt, mach mal fressen, fertig, aber lass mich in Ruhe. Genau.
Aber so ein Hund, ne?
Ja, fett schon. Aber zurück zur Frage.
Ja,
ich glaube, genau da sollte man auch differenzieren, um was für Tiere handelt es sich.
Ja.
Also der Erfahrung nach kann ich sagen, Katzen halten das auch mal einen Tag aus.
Vielleicht auch zwei.
Nichtsdestotrotz hatte ich mehr als genügend solcher Situationen. Und wenn ich jetzt wirklich merke, da ist keiner mehr im Haushalt, weil es eben eine alleinlebende Person ist, irgendwas dergleichen oder eben alle fahren hinterher, dann schaue ich schon mal, wie ich helfen kann. Das Problem ist aber auch, unsere Möglichkeiten sind begrenzt.
Achso, ja, wir kümmern uns ja erstmal um die modernen Patienten.
Also ich bin gerne bereit, Nachbarn irgendwie kurz mal wach zu machen oder wie auch immer zu klingeln. Oder irgendjemanden über das Telefon der Patienten anzurufen, habe ich gar kein Problem mit. Aber dann ist es auch irgendwann vorbei, weil es wird im Endeffekt, wir kriegen nicht viel Hilfe in solchen Fällen, weil die Tiere sind erstmal gesichert. Und das ist das Entscheidende.
Ja. Die sind in Wohnungen, können nicht abhauen, können nicht auf die Straße
rennen.
Und werden halt auch mal 1-2 Tage ohne viel Wasser oder ähnliches aushalten. Vielleicht macht man noch mal die Schale voll, ne, und noch mal ein bisschen Futter rein, wenn man es gerade findet und dafür auch Zeit hat. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie schwer ist es? Hier wird jetzt vom schweren Unfall geredet. Da reden wir jetzt aber davon, wenn du in der Häuslichkeit bist und da was machen kannst. Wenn du jetzt aber auf einem Autounfall bist, wo du ja natürlich nicht einfach mal noch in den Haushalt rein kannst, dann sieht das anders aus. Aber was ich dann auch immer gerne sage, ist, haben Sie irgendjemand, Freunde, Familie, Nachbarn, die Sie anrufen können? Sie haben ja ein Handy. Sie dürfen in der Klinik auch telefonieren, glauben Sie es mir. Ist nicht wie im Gefängnis. Manchmal schon, aber naja. Dann können Sie jemanden anrufen, der kann den Schlüssel abholen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, aber da kommt keine Polizei nach Hause und nimmt das Tier mit und so weiter, wenn man sich das vorstellen möchte. Leider, leider nicht.
Ich kann mich sogar an einen Unfall erinnern, der ist gar nicht lange her. Wieder zum Thema Leitlinie und so weiter. Also das lief am Ende so ein bisschen auf eine Transportverweigerung hinaus des Mannes, weil er sich um seinen Hund kümmern wollte, der mit dem Auto war. Ich konnte das verstehen und man hätte irgendwie tagsüber Hilfe bekommen vom Tierheim. Also es gibt immer Notrufnummern, die würden sogar kommen und sagen, okay, das machen wir natürlich. Das Ganze nimmt nach 18 Uhr schon ganz andere Ausmaße an.
Ist so.
Und schwierig. Und ich finde die Frage auch schwierig zu beantworten, weil ich kann mir vorstellen, dass das überall ein bisschen anders ist.
Ich hatte das letzte Insta, hatten ein RTW aus unserer Stadt tatsächlich einen Hund mitgenommen, der kein Assistenzhund war. Im RTW. Ist irgendwie was passiert und so weiter. Aber das DRK hat sich bereit erklärt, wie auch immer das geregelt wurde, weil wir haben ja die Blutspende direkt neben dieser Klinik, jetzt weißt du auch, welche das ist, wo wir das gesehen haben und die haben sich da bereit erklärt, sich da weiterhin um den Hund zu kümmern. War ganz niedlich, weil du dann eben so den Kollegen siehst, wie er da mit dem Hund rausgeht, nachdem die Patientin da in die Notaufnahme eingeliefert wurde, läuft er da nochmal kurz Gassi, Hund darf nochmal pullern gehen und so weiter und so ein großer Rettungsassistent, ne, läuft da mit so einem kleinen Mops dann mal die Straße runter. Fand ich nett von den Kollegen, dass sie das gemacht haben, aber man darf es eben nicht zur Regel werden lassen. Richtig. Und ich sehe schon wieder, dass sich hier wieder das Assistenzhundegate auftut, wie wir mit Assistenzhunden umgehen. Nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Könnt ihr gerne nochmal in den Folgen nach ganz weit, ganz weit vorne haben wir so mal ein Assistenzhundeproblem gehabt mit Luis und mir. Da wurden wir das erste Mal gefragt, würden wir generell Assistenzhunde mitnehmen oder nicht? Und dann kamen bei uns so die Fragen auf, wie ist denn das mit der Hygiene? Wer kümmert sich um den Hund in der Notaufnahme? Wie ist das mit der Sicherung vor allen Dingen während der Fahrt von Assistenzhunden und so weiter? Alles aufgeklärt. Aber nichtsdestotrotz steht immer noch im Raume, ob man einen Hund eben mitnimmt. Also wir nehmen sie normalerweise eigentlich nicht mit. Also nicht die, also es geht nicht um Assistenzhunde, sondern allgemein Haustiere. Ne? Also genau. Außer der Papagei ist witzig, dann nehme ich den mit, wenn er mir immer nachplappert.
Aber der wird auch ein Wachenpapagei.
Ja, der kommt dann zu uns, ja. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Wachenkatze, die kommt jeden Abend zu uns und setzt sich dahin. Wir füttern sie nicht. Das macht man ja nicht mehr so, aber ich glaube, es gibt jemand anderen, der die da irgendwie füttert. Aber sie kommt jeden Abend lang und legt sich da irgendwie zu uns hin und dann stehen wir da so an der Garage und quatschen und sie liegt da einfach manchmal. Ne?
Super. Schön.
Ja. Nee, also das kann man machen. Und ja, wenn es halt bei einem Unfall ist, hatten wir heute Morgen zum Beispiel Unfall, Auto hinten, Hund drinne, dann kümmert sich die Polizei auch drum, dass das Tier wohlbehalten irgendwie entweder Tierheim erstmal kommt, natürlich, um wo sie drum gekümmert wird, oder eben auch nach Hause zu den Angehörigen, ne, wenn da welche sind. Wollen wir auf die nächste Frage oder
sehr, hast du noch sehr, was zu? Nein, ich
hau mal raus.
Komm. Also, der Lukas hat geschrieben: Ressourcen schonen mit dem guten Naik. Hallo Christian, hallo Mike. Danke euch zu eurer Einordnung der Kritik des DBRD am Naik. Ich sehe das ganz genauso. Es geht darum, die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet und effizient zu nutzen. Wie oft hatte ich schon Einsätze mit Notarzt, wo wir dann als RTW solo transportiert haben oder wir mit NA, also Notarzt, gefahren sind, man der Leitstelle aber vorab mitgeteilt hat, dass der Notarzt abkömmlich sei. Bei genau diesen Einsätzen braucht man ja vorab auch gar keinen Notarzt primär alarmieren und kann durch angepasste Kriterien die Ressourcen schonen. Ja, Punkt.
Punkt.
Das ist eine Punkt. Super Aussage.
Ne? Das stimmt auch. Also ja, dazu hat der Bernd gleich auch noch was geschrieben, da können wir nochmal drauf eingehen. Aber ja, das ist so, das ist ganz häufig so, wenn man den Notarzt dann da hat und der macht die Maßnahmen, die man aber dann wahrscheinlich auch hätte getan und dann sagt er so, ja, ihr schafft das allein, oder? Ne? Ich fahre nicht mit. Fragt man sich auch, warum ist er da hin? Natürlich ist es auch immer so ein bisschen Leitstellendisponenten abhängig. Was wurde da am Telefon gesagt? Ich kann beide Seiten vollkommen verstehen.
Ja, genau.
Ne? Und beide Seiten müssen sich gegenseitig aber auch immer verstehen. Man weiß ja nicht, was am Telefon da entweder überdramatisiert wurde oder als Schlüsselwörter manchmal auch einfach gesagt wurde, dass man gesagt hat, primär doch lieber mal einen Notarzt hinschicken.
Aber passend dazu hat er eine sehr witzige Story, die irgendwie ja ein Unverständnis des Notarztes endete. Wir haben alles gemacht, also waren mit Notarzt alarmiert. Das war auch, weiß das Stichwort einfach nicht mehr. Darum geht es auch gar nicht. Mhm. Es ging aber am Ende darum, dass der Patient total stabil war. Alles war fein, er war schmerzfrei. Und dann hat sich der Notarzt zu uns in den RTW gesetzt und irgendwann gesagt, wir fahren los. Ach, willst du wirklich mit? Weil, warum? Guckt er mich mit ganz, ganz großen Augen an, wie, ich brauche nicht mit, warum denn? Also, ich habe doch alles hier und ja, passt. Und dann kam
doch schon gemütlich gemacht, genau, hier.
Dann kam wirklich diese Aussage, aber bei uns zu Hause muss ich sowas immer begleiten. Ich sage, wenn du mit möchtest, gar kein Thema. Mhm. Aber du musst nicht, dann wärst du wieder frei und verfügbar. Fand er total super, aber du hast ihm sichtlich die Irritation angemerkt, was sich schlussendlich auch so ein bisschen in sein Protokoll wieder gespiegelt hat. Er hatte sein Protokoll so ein bisschen schon geschrieben und dann war er auf einmal alleine, also konnte wieder zurückfahren und hat dann noch das Protokoll zu Ende geschrieben. Nochmal ganz kurz, um
Notfallsanitäter lehnt Notarzt ab.
Nein, um Christian zu hauen, also wir können, der Notarzt kann sein Protokoll noch weiter ergänzen und ich kann mir das später abrufen. Tolle Sache.
Toll.
Und das hast du so richtig so inhaltlich gemerkt, dass du so ein bisschen verdutzt war über die ganze Sache.
Ja. Ich glaube, ich schicke dir einfach mal ein Paket Papierprotokolle einfach mal in die Wache oder so, ja? Damit du mal was zu lachen hast. Ja? Und dann klaue ich euch das Tablet irgendwie einfach in der nächsten Notaufnahme-Session, wenn wir uns da treffen. Und dann, hier, viel Spaß beim Schreiben. Ja. Nee, das ist wirklich so, aber bei uns bürgert sich das, also ist das eingebettet. Und viele Ärzte kennen uns ja auch und sagen dann auch, hey, Christian, du kriegst allein. Es gibt Ärzte, die kommen in die Wohnung rein, sehen schon das Problem, sehen, es ist lösbar durch den Rettungsdienst und drehen wieder um und sagen, wir waren nie da, oder? Okay, tschüss, Fehlfahrt.
Ja. Aber es ist auch okay.
Ja,
das ist total gut.
Vollkommen. Aber wir sagen dann auch, wenn wir dann sagen, ach, bleib mal lieber hier. Der Bernd hat geschrieben, wie es bei ihm in Baden-Württemberg läuft. Da hat er ganz viel geschrieben, Bernd, deswegen, ich lese jetzt mal nur so einen Teil davor, sei bitte nicht sauer. Aber es war super interessant, was er da noch so geschrieben hat. Da waren ganz viele Abkürzungen, Fachwörter drin zu Naik in Baden-Württemberg. Und er schrieb noch, eine Änderung des Notarzt-Indikationskataloges in der integrierten Leitstelle gab es offiziell nie. beziehungsweise ist mir nicht bekannt. Gefühlt wird der Notarzt aber nicht mehr so häufig wie früher alarmiert. Bei mir persönlich habe ich eine Steigerung der invasiven Maßnahmen seit Bestehen des Paragraphen 2a des Notfallsanitätergesetzes und anschließend nach Veröffentlichung der Delegationen festgestellt. Die Skill Report App macht es da möglich. Kann man sich auf jeden Fall mal belesen, was das ist. Liegt einerseits auch daran, dass ich jetzt niederschwelliger tätig und natürlich erfahrener werde. Und auch daran, dass der Notarzt nicht immer mit alarmiert wird, weil man dann manchmal selbst in der Verantwortung steht. Kann ich Ihnen vollkommen nachvollziehen. Die Regel potenzielle Medikamentengabe, Notarztalarmierung wäre mir nicht so bekannt.
Das habe ich gesagt, glaube ich.
Das hattest du, glaube ich, mal gesagt noch zu einem. Okay, kann ich verstehen. Also ja, genau. Schubst die mal manchmal ins Wasser, die Leute, und sie lernen vielleicht schwimmen. Oder gehen unter. Aber auch da, oder genau. Trinken beinahe, ne? Und dann ist es nur wichtig, dass man rechtzeitig den Notarzt ruft. Das muss man wirklich abwägen. Und ich glaube, da muss man uns Kollegen, und da beziehe ich mich mit ein, einfach wirklich mal reinschubsen und machen lassen auch mal. Und nicht immer diese, das hatte ich letztens schon gesagt, diese Gemütlichkeit zu haben, da ist ein studierter Arzt, lass den mal machen, ne? Das wird schon gut gehen. Finde ich also gar nicht so schlecht, und ich bin der Meinung, das liegt wirklich daran, dass man das auch manchmal selbst macht. Aber man muss sie auch machen lassen, und man muss ihnen auch so ein bisschen die Angst nehmen. Und das kommt wieder, und ich wiederhole mich immer wieder, durch Fortbildung und durch machen lassen.
Genau. Und Bernd, ich finde das total cool, und ich finde es auch richtig, dass es so gemacht wird. Und so wie Christian das gerade sagt, so ins kalte Wasser werfen, ja, einfach, aber irgendwie, glaube ich, sehr effektiv. Und genau, denn das hinterher, also Fortbildung im Vorfeld natürlich, und das hinterher ist das Lieblingswort, glaube ich, von Christian auch, Debriefing.
Das Debriefing, ja.
Ja. Und was bei uns zum Beispiel wirklich super läuft, weil sobald wir eine invasive Maßnahme, auch eine Medikamentengabe durchführen, im Rahmen des 2As, machen wir eine Meldung an unsere ärztliche Leitung.
Ja.
Und wir telefonieren mit der oder wir treffen uns mit der. Also je nachdem, wo sie sich gerade befindet, und werten das aus. Mhm. Und das ist kein Gespräch, wo es ein Du-Du, wie kannst du nur, sondern hey, okay, was war los, ne, wie auch immer. Okay, das hast du gut gemacht. Oder Mensch, vielleicht das nächste Mal darauf noch achten. Ja. Und auch das ist eine Art des Debriefings, auch wenn die Ärztin natürlich nicht dabei war. Aber sie hatte das Protokoll vor Augen.
Ja.
Und ehrlich, das ist schon mal der erste Weg in die absolut richtige Richtung.
Ja.
Bis wir irgendwann da angekommen sind, wo wir ursprünglich mal hinkommen wollten.
Richtig,
nach fast 10 Jahren.
Irritiere ich dich mit meinen Grimassen und Grinsen immer mal?
Nein, das ist witzig.
Immer wenn
muss
ich
mal aufpassen, dass ich nicht
lache. Das hat Louis bei mir immer gemacht. Und manchmal dachte ich so, hä? Habe ich wieder was Falsches gesagt oder so? Nee, ist einfach.
Solange du immer nix, sag ich, okay, ich sag nur das Richtige.
Genau. Habe ich letztens von der Lehrerin aus auf TikTok gelernt. Immer wenn sie merkt, ihre Schüler werden nervös, dann nickt sie immer so nach dem Motto, du machst alles gut. Und beruhigt ihre Schülerinnen und Schüler damit. Habe ich heute Morgen tatsächlich immer, ich hatte die Gabe Ketamin und Dormicum gemacht bei einem Lumbago-Schmerz, also bei einem Wirbelsäulenschmerz, so Lendenwirbelschmerz, richtig doll. Die hat wirklich geschrien und hat auch angegeben, so der Schmerz ist auf der Skala eine 9. Habe ich ihr auch fast abgenommen. Also so, wie sie da wirklich verzerrt saß, war auf jeden Fall größer als 6. Ne? Und sie hat schon Novamin genommen, weil sie das selbst in der Medikation, sogar in der Medikation, wie wir es geben, hat sie sich Ibuprofen noch ein, also all das. Und es half einfach nicht. Ne? Sondern jetzt saßen wir da, mein Kollege gerade frisch ergänzt zum Notfallsanitäter. Ich so, na, hast du schon mal Ketamin-Dormicum gegeben, alleine ohne Notarzt? Ja. Möchtest du einen dabei haben oder wollen wir es mal machen? Sie ist stabil, finde ich. Die Werte sehen gut aus. Sie hat durch den Schmerz ein bisschen höheren Blutdruck gehabt, nicht bei 180 systolisch. Aber sie sagte, kein Brustschmerz, nichts, kein Dyspnoe. Und dann habe ich gesagt, also wenn, dann machen wir es. Ich bin dabei. Also ne, ich habe es schon gemacht, ich finde das gut. Und dann haben wir das auch so durchgezogen. Ne, haben da schön mit Ketamin Dormicum reingegeben, die Patientin war nachher. Und das fand ich ganz witzig. Eigentlich, wir waren diesmal im Landkreis, bei euch im Landkreis quasi, und mussten da helfen. Und jetzt war so nachts um 3 die Frage, holen wir uns zur Tragehilfe die Feuerwehr. So. Die würden sich wahrscheinlich freuen, mal einen Einsatz zu haben, auch mal auf dem ländlichen Gebiet. Aber mir fiel noch ein, da wo wir waren, da wohnt unser Wachleiter auch. Was machen wir? Ich glaube, es war noch nicht mal 3 Uhr. Ich glaube, es war 22 Uhr, müsste ich jetzt überlegen, irgendwie sowas in die Richtung. Und scherzhafterweise haben wir, als wir mit dem RTW vorgefangen sind, nochmal das Blaulicht angemacht, hat er natürlich aus dem Fenster geguckt und wir winkten nur. Und dann sagte ich nachher, du, warte mal, jetzt wollte ich fast deinen Namen sagen, vom Kollegen. Du, wenn du jetzt runtergehst, die Trage holst und so weiter, ruf mal den Wachleiter an und sag ihm mal, er soll vorbeikommen, er kann mittragen. Er kam tatsächlich mit seiner Partnerin und hat dann mit uns aufgezogen und dann waren wir quasi zu viert. Hier so 3 Notfallsanitäter. Ich weiß gar nicht, was sie macht, aber sie konnte auch gut Medikamente aufziehen, irgendwie war sie da auch erfahren. Und dann haben wir da gemeinsam die Patientin runtergetragen und mal auf die Feuerwehr verzichtet. Ist ja vielleicht auch, ich dachte mir einfach nur so, die gute Ressource Ehrenamt einfach mal schonen und dann für größere Fälle nehmen. Sie hätten sich wahrscheinlich trotzdem gefreut.
Wenn das die BG hört.
Oh, oh, was, meinst du mit dem Tragen?
Ja,
ich weiß.
Ich weiß
ehrlich. Aber sonst nutzen wir auch Nachbarn und sowas.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade sogar nicht, wie das
Patientin war jetzt auch nicht so schwer, ne?
Ja.
Also 65 Kilo ist noch machbar, finde ich. Mit 4 Mann sowieso. Also
hättest du doch alleine geschafft.
Ja, mit einem Tragetuch, mit einem Schmerz, mit einem Wirbelsäule. Ich wollte sie schon ein bisschen gerade tragen.
Na gut.
Das war schon in Ordnung. Ne, die Patientin hat sich nachher gefreut. Ja, und dann haben wir das gemacht. Wir haben sie in Ente gebracht. Die Schmerzen wurden irgendwie nicht besser. Und der Blutdruck ist auch ein bisschen hochgeschossen, so auf 210. Und da stellt sich nachher so die Frage, wollen wir das drosseln oder liegt es wirklich am Schmerz? Sie hat immer noch keinen Brustschmerz angegeben. Sie hat immer noch gesagt, ist alles gut, außer halt dieser blöde Schmerz. Haben gesagt, gut, wir geben jetzt hier nicht noch irgendwas obendrauf. Fahren einfach los.
Ne? Ja.
Und nachher nochmal die Notärzte angerufen, weil wir die Maximaldosis erreicht haben und einfach gesagt, du, darf ich nochmal, weil die Schmerzen sind immer noch da. Dann fing die Patientin an zu erbrechen, wahrscheinlich als Nebenwirkung vom Dormicum. Und dann haben wir gesagt, gut, wir lassen das jetzt mal. Wir sind auch gleich da. Und als wir dann in der Klinik ankamen, kam wohl erst die Maximalwirkdosis und dann war die Schmerz weg. Ne? Also sie hat halt mal kurz überbrochen.
Dieser
halt
Moment, wenn du 10 auf der Schmerzskala und die Patientin schläft.
Ja, ja. Genau.
Schade. Nein, es ist ja gut, dass sie schmerzfrei ist.
Also so viel Dormicum gab es nicht. Sie war ja schon roundabout 80. Da gibt es ja nur 1 Milligramm Dormicum. Da ist sie dann nicht mehr so weg gewesen. Aber doch.
Aber genau, schlussendlich Bernd, danke vor allem für diesen Input.
Sehr ausschweifende Antwort.
Ja,
genau.
Aber genauso kann es laufen.
Und die Isa hat auch noch was geschrieben zu einem Thema, das haben wir schon mal angesprochen, deswegen auch nur ganz kurz, würde ich sagen. Und zwar hatte sie geschrieben, ihr habt im April 2021, ja, also fast 3 Jahre her, über die KV-Karte gesprochen, die Möglichkeiten im Rettungsdienst. Ja, die ja immer noch nicht sind. Ne? Ich hatte euch dazu eine Rückmeldung gegeben. Eigentlich sollten ja 2022 viel, viel mehr Sachen auf der Karte gespeichert sein und der Rettungsdienst auch eine elektronische Patientenakte zugreifen oder sollte da zugreifen können. Leider gibt es mit dem Datenschutz immense Probleme und viele Menschen widersprechen halt dieser elektronischen Patientenakte, weil sie nicht verstehen, dass sie die auch selber steuern können, wer die Daten sieht und wer sie eben nicht sieht. Dadurch ist das E-Rezept und so weiter kommt auch noch dazu. Also da sagt sie, dass das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ist und wir haben jetzt 3 Jahre um. Wir haben eigentlich gedacht, das wird in 2024 was. Es ist super schwierig. Leute, wir können immer noch nicht auf eure Daten zugreifen, wenn wir eure Karte einlesen. Super beschissen, wisst ihr auch, wie das ist, weil wir immer noch euren Medikamentenplan suchen müssen in der Wohnung und immer noch die Vorerkrankungen rausfinden müssen mit euch zusammen, so Cluedo-Columbo-mäßig. Was könnte das sein? Ja, und das macht es halt wirklich schwierig. Aber Isa, vielen Dank, dass du uns daran erinnert hast, dass wir vor knapp 3 Jahren darüber mal geredet haben und es ist noch nichts passiert. Ja. Und ist der Datenschutz.
Wobei ich ja jetzt aus meiner Erfahrung sagen muss, dass ich totaler Fan von dem E-Rezept bin.
Ja.
Muss man aber auch sagen, schön, es klappt in meiner Hausarztpraxis hervorragend.
Ja.
Also für mich, ich brauche einfach ab und zu ein Allergiemittel,
ja,
was verschreibungspflichtig ist. Das läuft mittlerweile wirklich, hey, ich brauche es. Hast du heute Nachmittag auf der Karte? Danke.
Und das ging reibungslos. So 2024, zack, wir sind da.
Ja.
Ne? Und das, noch nicht das, alle, aber
ja. Das finde ich eigentlich cool. Habe aber auch schon mal nachgefragt. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, jetzt nicht, also nicht körperlich. Aber es sind durchaus mehr Klicks notwendig als vorher noch.
Jetzt gehört halt einfach dazu. Früher hast du draufgeschrieben, hast einmal durch den Drucker gejagt, einen Nadelstichdrucker und dann, na gut, jetzt musst du halt alles anklicken.
Aber ansonsten finde ich das total entspannt. Ich kann halt einfach in irgendeine Apotheke Deutschlands fahren.
Ja.
Und kriegt das.
Und die können sogar Anfragen an den Arzt noch stellen, wenn der gerade offen hat.
Richtig.
Ne, wenn zum Beispiel das Medikament nicht da ist in der Form, es aber eine Alternative gibt zum Beispiel, dann können die das sogar erfragen. Das funktioniert einwandfrei. Habe ich auch schon probiert für meinen Partner. Da gab es auch ein Problemchen und schwupps war ein anderes Medikament da, ohne dass man nochmal zur Arztpraxis rennen muss, weil da halt ein falscher Buchstabe gesetzt ist. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, mehr Anmerkungen und so weiter, dann schreibt uns doch einfach an info@redreview.de und der Anrufbeantworter ist auch wieder geschalten. Da könnt ihr auch mal draufquatschen. Mike, das hast du noch gar nicht erlebt. Da ganz witzig, was da so an. Teilweise reingeschrieben ist. 0381 873 98112 mit dem Anrufbeantworter. Der lässt euch auch ausreden. Da könnt ihr draufquatschen.
Ja. Du, ich rufe da jetzt einfach mal an.
Machst du nachher mal und dann hören wir das gleich wieder. Also da gab es schon viele Sachen. Bevor wir gleich zum Hauptthema kommen, wovon wir noch gar nicht viel geredet haben, ne? Über Großveranstaltungen, ja, stimmt, Großschadensmeldungen und so weiter. Vielleicht noch eine Sache, die mir, oh nee, da war ich das erste Mal pissig, also wirklich pissig auf den Notarzt. Ne? Wenn du nämlich zwei Notärzte vor Ort hast, an einem Patienten. Eine lernt noch, also muss ihre Stunden machen, damit sie Notärztin wird. Und der andere, der Erfahrene, der mit dabei ist.
Darf ich kurz sagen, wie es in meiner Traumvorstellung läuft?
Ja, bitte.
In meiner absoluten Traumvorstellung halten sich beide Ärzte zurück und der Notsan oder der Azubi macht.
Ja.
Hängt vom Einsatz ab.
Gibt es aber auch Kollegen.
Ja, ja, ja.
Wie gesagt, und jetzt werden sich wieder einige beschweren, oh, wieder Bashing gegen Notärzte. Aber Freunde, ich erzähl's euch einfach. Wir waren bei Patienten ACS, also Brustschmerz mit Luftnot. Also hier war es auch in Ordnung. Er hatte aber auch massiven Schmerz in der Brust. Das Morphin wäre oder ist notwendig gewesen. Und da wir das noch nicht haben und ich darauf auch nicht geschult bin, hätte ich auch nichts geben können. Also deswegen war es gut. Und wir haben uns auch gut verstanden, so auf dem Weg hoch. Wir haben uns kennengelernt, neue Notärztin, ich kannte sie noch nicht und den Kollegen, der sie damit begleitet hat und so weiter, da haben wir uns ein bisschen vorgestellt, ja, wir machen mal. Er hat sich auch erstmal in die Ecke gesetzt und hat da erstmal machen lassen. Aber kurz bevor wir überhaupt Werte erheben konnten, na, und er nur schon Brustschmerz gesagt hat, kam schon so aus der Ecke so, ja, gib mal einmal Nitro bitte. Ich so, na wollen wir, ich dachte, die Kollegin macht das jetzt. Nee, mach mal Nitro. Sie hat das ja vollkommen richtig gesagt, ich hätte jetzt gerne ersten Zugang und dann machen wir Nitro. Und ich dachte mir so, ich gehe erstmal mit ihr d'accord. Nachdem das dritte Mal dann aber schon, gib mal Nitro, mein Kollege mittlerweile Nitro schon in der Hand hat, habe ich gesagt, ja komm, gib rein. Dachte so, nein, lässt ihn nochmal eine Chance. Aber er hat sich immer wieder eingemischt. Immer wieder. Ne? Sodass wir nachher, mein Kollege noch recht neu im Rettungsdienst, schon ein bisschen verwirrt war, wie viele Anweisungen sowohl von den Ärzten kamen, als auch von mir. Ne? Christian, was soll ich jetzt machen? Du gehst jetzt runter und holst mir den Sauerstoffrucksack, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet. Na, die Sättigung finde ich nicht gut und ich entwirre das hier gleich mal ein bisschen. Haben wir nachher auch ausgewählt, wir sind mit dem Aufzug runtergefahren und da habe ich dann gesagt, Leute, also wenn ihr hier zu zweit fahrt, bitte sprecht ab, es darf nur einer wirklich mit uns reden und der andere, der grätscht wirklich nur rein, wenn hier die Kacke am Dampfen ist. Ja, das wäre super, weil das war gerade super verwirrend, das wirkt super unprofessionell vor den Pflegerinnen und Pfleger, wir waren noch im Pflegeheim, ne? Und ja, die merken das natürlich dann auch, wenn da die Luft ein bisschen dicke ist. Und deswegen fand ich dann, die Überschrift dazu fand ich immer gut, zwei Notärzte sind zwei zu viel, Fragezeichen, manchmal. Ja, aber sie hat es auf jeden Fall nachher gut gemacht und wir sind ja auch gemeinsam in die Klinik gefahren und da haben wir uns auch ein bisschen bequatscht und da, wir waren auf einer Wellenlänge und ich weiß nicht, er hat sich da einfach wahrscheinlich noch ein bisschen eingemischt, weil er sie auch nicht kannte, war auch der erste Einsatz fürs NEF. Vielleicht wollte er dann noch mal so ein bisschen
eingrätschen.
Ach ja, aber das fand ich wirklich mal, nein, das ist wirklich doof. Und dann stehst du da. Genau. Ne? Aber ich finde es gut, dass wir uns auch, wir haben uns auch verständigt und so mit Blicken und so, ich mache einen Zugang und dann machen wir eine Nitrone oder machen wir alles andere. Ja, ja, und dann geht das schon. Ne? Aber da muss man sich wirklich einigen. Zwei Notärzte sind manchmal wirklich dann Fachlichkeit zu viel. Heftig, oder? Ja.
Ja.
Viel Fachlichkeit gibt es auf Großveranstaltungen und was da so abgeht manchmal, was wir schon erlebt haben auf Großveranstaltungen, wie viele Einsatzkräfte dazukommen, wie viele Kompetenzen auf einmal da sind und was, wenn irgendwas schiefläuft, darüber wollen wir gleich nach der Pause reden. Du guckst doch so, ja, das ist der Übergang.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja. Und, ich höre dir gerne zu.
Ja.
Es tut mir leid.
Also, holt euch noch einen schönen Kaffee. Wir können es ja gerade nicht. Wir trinken jetzt einfach noch mal Wasser und sagen bis gleich.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Da sind wir wieder. Ja. Und
Wasser.
Ich kann mich immer noch an so eine wunderschöne Nachricht erinnern. Christian lässt mich nicht zu Wort kommen.
Es war wieder so. Ich mach die Pause einfach.
Er macht einfach das Intro zur Pause. Ich bin abgeschnitten und stehe dann da und denke mir, okay, erzähle ich halt nichts von meinen tollen Einsätzen.
Ja, unser Mischpult, das ist so wie so ein, wie der Notarzt hier so, ne? Er drängelt, nein, das nicht. Aber hier steht so eine Zeit drauf, da guckst du drauf und siehst ja. Schon wieder, oh fuck, es sind schon wieder 36 Minuten. Oh Mann, jetzt müssen wir eine Pause machen und ja, eigentlich würde ich würde auch noch viel mehr erzählen.
Ja, aber ich erzähle jetzt mal was.
Weil du musst einfach das Mikrofon an dich reißen.
Einmal an mich. Nein,
du musst einfach sagen, okay. Christian, ich habe auch noch eine Story oder sowas. Oder gib mir ein Zeichen.
Aber jetzt konnte ich dich quasi auch mal so richtig so dissen.
Ja, das finde ich gut. Ja, ich glaube, die Leute sagen auch, ja, endlich sag sie mal einer. Ja. Endlich haut die mal einer raus, hat er gut ausgewählt.
Absolut, und jetzt Ruhe, jetzt bin ich dran.
Bitte.
So, hallo.
Ich höre dir zu.
Sehr gut. Ja, also mussten eben schon in der Pause ein bisschen lachen, weil ich über meine drei Einsätze im letzten Dienst echt nachdenken musste.
Drei Einsätze.
Halt. Und da kam schon wieder dieser hasserfüllte Blick. Aber es war ein Einsatz dabei, der mir, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird. Der war absolut unspektakulär, wenn man das so jetzt vielleicht hört. Aber ich glaube, der klärt nochmal super auf. Und zwar geht es um dieses große, allseits beängstigende Problem des Schlaganfalls. Und
oh ja.
Das war einfach ein Abend, an dem wir gerufen wurden zu einer älteren Dame, die morgens das letzte Mal gesehen worden ist vom Schwiegersohn. Und jetzt war einfach so das Stichwort war neurologisches Defizit und da guckt man einfach erstmal, was los ist. Und dann trafen wir da auf eine doch verwirrte Dame, die aber so augenscheinlich gar keine neurologischen Ausfälle hat. Also die war, alles war gut, also der Fast-Test an sich war schick. Sie hatte keine Einschränkungen irgendwie in den Extremitäten, keine Kribbel, Parästhesien ist das schlaue Wort. Also
Parästhesien, ja. Das wurde übrigens auch gemeckert, ne? dass du immer ein paar Fachwörter benutzt.
Ich kann das noch nicht.
Finde ich aber gut, wir sind ja auch mit unter ein paar Fachpodcasts. Und Leute, wenn ihr es nicht wisst, wir haben ein Cheat-Sheet, da könnt ihr auch mal reingucken. Ja, das ist einfach so, einfach mal retterview.de/ECMO eingeben, da haben wir ein paar Fachwörter drin. So, bitte weiter.
Und
ja.
ich war mir einfach schlussendlich komplett unsicher. Was mich aber so ein bisschen nachher so stutzig gemacht hat, ist eben die Sache, naja, nee, sie ist sonst komplett klar. Weil ich so ein bisschen im Kopf immer meine Demenz hatte, das Alter hat gepasst.
Okay.
Und aber dann, nee, heute früh war sie komplett klar. Ein bisschen tödlich war sie in der Vergangenheit, aber okay. Und alles weiter erfragt, Medikation war unauffällig, Vorgeschichte war größtenteils unauffällig. Bis auf einmal, so ganz so beiläufig kommt das ja manchmal denn in solcher Anamneseerhebung oder besser gesagt, wir waren eigentlich schon so auf dem Weg Richtung Auto, weil mir war das irgendwie nicht koscher, ich wollte sie gerne mitnehmen.
Mhm.
Und dann sagt beiläufig die Tochter, ja, Mittwoch ist sie ja gestürzt, unbeobachtet aus dem Bett. Mhm. Da dachte ich, ich hatte die Pupillen schon kontrolliert, keine Sorge, die waren auch unauffällig, da dachte ich, na, wenn da mal nicht irgendwas nachweht. Und dann ist mir aufgefallen, und ich glaube, das kommt so ein bisschen durch meine Pflegevergangenheit, dass ich mir sehr gerne mein Umfeld komplett anschaue und auch so den Patientenhintergrund, dass die Patientin eine wunderschöne Handschrift hatte.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, Mensch, stopp, wir gehen noch mal kurz rein und ich möchte einfach mal, dass sie mir was aufschreiben. Und sie konnte es nicht. Also sie hat wirklich absolute Hieroglyphen geschrieben. Also nicht mal zusammenhängend, sondern wirklich Striche, sonst was dergleichen.
Mhm. Also und die Feinmotorik
war komplett hinüber. Und das ist mir erst dadurch aufgefallen, dachte ich, okay, jetzt haben wir ein handfestes Indiz. Natürlich leider so ein bisschen außerhalb des Zeitfensters, beziehungsweise ein fragliches Zeitfenster. Aber ja, auch sowas können Anzeichen eines Apoplexes sein. Und, also eines Schlaganfalls. Und auf Nachfrage war es einer. Kein Dollar. Das mal davor, also es wird wohl alles so wieder schick, auf ersten Rücksprache, aber ja, und ich finde, das ist nochmal so sensibilisierend für dieses Thema Schlaganfall, könnte man jetzt wieder ein riesen Aufklärungsvideo machen.
Auf jeden Fall. Apropos. Reden wir gleich drüber.
Und schön in dem Sinne, dass man dann auch so ein bisschen um drei Ecken irgendwie auf diese Verdachtsdiagnose kommt, was dann einfach geholfen hat, was dann einfach eine Diagnose gegeben hat und die schlussendlich zur richtigen Behandlung zugeführt werden konnte. Mhm. Und auch an dieser Stelle, wir hatten einen grandiosen Neurologen in der Notaufnahme.
Ja.
Wirklich grandios. Der hat mich aussprechen lassen. Auch der hat ganz vieles wiederholt und hat auch, als ich dann diese, so, ne, also einmal dieser Sturz unbeobachtet und einmal jetzt auf einmal diese Feinmotorik, die weg ist, auch besorgt geguckt. Und da dachte ich, ey, cool, der versteht mich und der hätte es genauso entschieden. Da habe ich mich ein bisschen toll gefühlt in dem Moment. Also so bestätigt. Du warst
perplex schon fast.
Ja, das kommt dazu, aber war total glücklich und zufrieden.
Cool. Das freut mich auch. Also du hattest mir auch gleich geschrieben, so Christian, guck mal, Neurologe hat mir zugehört. Und dann so, toll. Und zu welcher fahre ich jetzt wieder? Ja.
Ja.
Nee, aber freut mich.
Vielen Dank, dass ich reden durfte an dieser Stelle. Danke. Ja. Ich bin dann auch fertig. Nein, Quatsch. Aber Christian,
nee, wir wollen dich natürlich weiterhin hören. Wir wollen dich weiterhin hören, ja.
Aber ich habe noch was.
Ja?
Ja.
Chance hast du.
Nein.
Wir fangen wieder an mit Shorts.
Die
Leute haben ja wirklich die Löcher in uns ohne Ende. Ja. Und Mike hat schon mal angefangen, der hat so richtig Bock, ne? Shorts
ist,
zu machen.
Ist nicht gut geworden an dieser Stelle, aber
alles
ich
gut,
mir
aber hören. Sie werden auf jeden Fall kommen. Und ich würde mal sagen, wir machen da so den 1. März. Da fangen wir mal so an.
Ja, klar.
Ja, ne? 1. März ist so ein schöner Stichtag. Wird es nicht mehr so in der regelmäßigen Form geben, dass alle 5 Tage oder hier die jeden Tag im Werktag? Nein, wir werden die immer so Stück für Stück aufnehmen. Jeder mal von uns da oder auch mal zu zweit, werden wir mal schauen. Und dann gibt es wieder so ein paar Nice-to-Know-Sachen zu schönen Themen aus dem Rettungsdienst, aus der Ersten Hilfe, vielleicht sogar aus der Feuerwehr. Wir schauen mal aus der Pflege. Wir können da vieles machen
mittlerweile. Finde ich super.
Ja, machen wir.
Und kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Mhm. Echt? Ich nicht. Ich weiß nur, wo es ungefähr gewesen sein muss.
Wie wir uns kennengelernt haben. Hi, ich bin Christian. Ach, ich bin Mike. Und so weiter.
Fertig,
das war wahrscheinlich
genau.
Nie, aber das ein Katastrophenschutz.
Das war ein Bereitschaft Katastrophenschutz. Ja. Und dann, die Einsätze. Im Stadion, irgendwelche Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Mhm. Ich weiß es bei mir ziemlich genau. Das war der Marathonlauf.
Ah, ja.
Der stimmt. Große hier in Rostock. Und da wurde ich angefragt, keine Ahnung über wen, auf einmal, mehr hast du Lust? Ja, ich komme. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, war ich auf einmal in der DRK-Bereitschaft.
Das war auch spannend. Das war auch, Marathon war wirklich eine Großveranstaltung noch, die wurde früher noch anders geführt als heute bei uns in Rostock. Und da ging es immer noch schön über die Bahnschienen. Schön, das klingt jetzt auch wirklich sehr böse, ne? Aber als Sanitäter hattest du da an gewissen Stellen echt deine Freude, wenn du auf Trauma stehst, weil dieser Marathon wurde nicht nur von Läufern ausgeführt, sondern auch von Inlineskatern und von Fahrradfahrern.
Ja.
Und ihr wisst, wo es hinführt, wenn die nämlich dann anfangen, den Berg runterzufahren, Berg in Anführungsstrichen für die, sonst kommen wieder die Kommentare, und über diese Gleise fahren, dann waren wir da schon froh, dass da so eine Unfallhilfestelle war, wo Sanitäter quasi die Leute schon mit ihren Wunden aufgefangen haben und erstmal versorgt haben. Aber das war spannend, weil wir mussten sehr, sehr viel arbeiten dort. Das hat man mittlerweile dann geändert.
Also mein Standort war Medizinlinie. Dann, da habe ich die internistischen Leute
auch
abgekriegt.
Auch toll. Wenn alle aufhören, plötzlich Sport zu machen.
Ja.
Und dann kippen sie um.
Ja, nein. Es gehört dazu. Man kann ihnen gut helfen, davon mal ab. Ne? Also das meiste sind ja wirklich Erschöpfungsgeschichten. Das kriegt man gut hin. Aber ja, ich finde, das ist eine schöne Einleitung für unser Thema.
Ja, genau. Wir sind nicht bei Großveranstaltungen. Und wie kommt der Rettungsdienst da eigentlich zu Wort, zu Potte? Oder macht der da überhaupt was? No, und Großveranstaltungen kennt ihr wahrscheinlich aus Deutschland ganz, ganz viele. Na, wenn ich so dran denke, das ist wieder RB Duan, ist wieder bei uns was, aber was gibt's denn so Sonne, Mond und Stern? Das sind ja so Festivals, auch Großveranstaltungen. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel Fußballstadien auch immer eine Art Großveranstaltung sind. Mit
natürlich.
Dem Vorteil, dass man da meistens ja eine feste Landschaft hat, ne? Und dort auch Sicherheitskonzepte schon vorliegen, die man immer wieder abspielen kann. Oktoberfest, ja, auch eine riesige, große Veranstaltung, mehrere Tage.
Würde mich auch mal super reizen, dort zu arbeiten.
Ja, wir sagen schon zwei Jahre und 2 Jahre kriegen wir auch immer E-Mails, wir müssen uns nur bei dem und den melden und dann wären wir da,
ja.
Mike.
Das würde
ich glaube, wir müssen es mal machen.
Ich glaube, einmal Oktoberfest.
Ich muss auch einmal diesen Kotzberg sehen, ich hatte den noch nie gesehen. Ich immer nur
da gibt es noch ganz andere Berge, aber auch das ist nicht jugendfrei an dieser Stelle.
Genau, das lassen wir aber Großveranstaltungen sind wirklich immer krass und sehr, sehr aufwendig, muss man sagen. Und da wird natürlich nicht großartig der Rettungsdienst zumindest belastet, was das angeht, sondern da sorgt man für andere Sachen. Es gab ja mal ein ganz großes Drama, da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Das war 2010 bei der Love Parade in Duisburg. Da waren einige von euch wahrscheinlich noch ganz, ganz klein und sind mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen oder vielleicht noch gar nicht da. Da gab es wirklich, müsst ihr mal eingeben bei Google einfach mal oder bei YouTube, sind viele, viele Bilder. Bitte auch aufpassen, dass ihr auf die richtigen Videos klickt. Da gab es dann plötzlich eine Massenpanik.
Und das war kurz nach dem Wechsel, glaube ich, von Berlin nach Duisburg.
Ja, genau.
Ohne Vorwürfe zu streuen an dieser Stelle, ganz wichtig. Ja, und genau, da lief leider Gottes einiges schief, was dann wirklich in einer Katastrophe endet.
Ja, genau, wo ich niemals hätte Kollege sein möchten. Also da hätte ich nicht sein wollen. Na, da gab es irgendwelche Fluchtinstinkte, die Leute sind plötzlich durch den Weg, in dem sie eigentlich zur Love Parade gelaufen sind, dann wieder zurückgelaufen, haben da andere Leute übertrampelt und so weiter. Und das in großem Maße, ich glaube 2014 war dann auch erst die Gerichtsverhandlung, da wurde das Ganze dann ja ausgewertet, ganz groß in den Medien gewesen und danach gab es die Love Parade nicht mehr erstmal. Ja. Ich glaube, sie soll jetzt wieder aufgeführt werden in einem anderen Maße, aber danach hat man sich auch beschäftigt beim BBK, also beim Bund für, was war das, Bundesverband für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, genau, und hat sich dann wirklich mal mit der Sache Großveranstaltung auseinandergesetzt und dort geredet. Wir haben schon mal im Podcast über die Berechnung geredet, also Maurerschema, Kölner Schema und so weiter, was es da gibt, wie viele Einsatzkräfte man braucht. Ne? Also bevor du ausholst, nur mal so, hole ich dich gleich ab. Das gab's schon, aber es ist trotzdem spannend, so einen Sanitätsdienst, glaube ich, mal zu verfolgen und vor allen Dingen, was passiert da im Vornherein alles so. Ne? Das ist ja nicht so, man trifft sich zwei Tage vorher, bespricht das alles mal ganz nett so mit der Polizei, Security und dem Sanitätsdienst und ein bisschen Rettungsdienst, den informieren wir nur, dass da jetzt eine Großveranstaltung ist. Nee, da geht monatelang vorher schon die ganze Show los. Ich erinnere mich zum Beispiel Rammstein, warst du auch mit dabei bei dem Konzert?
Das Glück hatte ich, ja.
Ja, im Stadion. Warst du als Sanitäter auch mit da?
Ja.
Krass, ne? Was da im Vorfeld lief, und ich hatte ja ein, zwei Einblicke auch mal in die ganzen so Dokumente und Unterlagen, die saßen da ja wirklich monatelang vorher da mit Polizei, mit dem Ordnungsamt, mit dem Luftfahrtamt, was da nicht alles sitzt. Ne?
Ja,
ich glaube sogar der Bürgermeister saß da. Ich weiß es nicht genau.
Das wäre, glaube ich, angemessen sogar. Aber
die Bühnentechniker, der Veranstalter, der ja dann der Hauptorganisator ist, ne, in diesem Fall, und dann musste in diesem Stadion ja dann alles gewährleistet sein. Über Sanitätsdienst und so weiter. Jeder musste da sein Konzept auffahren und sagen, wie wird das Ganze abgesichert. Und
das war am Ende auch, glaube ich, so eine es wurde kooperiert mit anderen. Also es war ja nicht nur das DRK da.
Eine der Veranstaltungen, wo wir mit fast allen Hilfsorganisationen einfach zusammenarbeiten. Mhm. Also wo wir auf jeden Fall einige noch mit reinholen, weil man dann auch weiß, hey, unsere ehrenamtlichen Ressourcen sind da auch irgendwann begrenzt. Ja. Und so läuft es tatsächlich auch in Deutschland ab, ne, dass sich die Sanitätsdienste, die Katastrophenschütze, da auch gegenseitig immer mal aushelfen bei solchen Veranstaltungen. Das ist wie so ein kleiner Exkurs manchmal. Ne? Man muss schon sagen, fast wie so eine Ferienfahrt für die Katastrophenschutz, für die Ehrenamtlichen. Super spannend eigentlich und super toll.
Genau, und ich kann so aus, ich war bei verhältnismäßig wenig Großveranstaltungen. Ja. Aber mein absoluter Favorite war immer Diffusion.
Ja, schön.
Hat zum einen aus mehreren Gründen sehr viel Spaß gemacht. Das war zum einen das ganze Team. Die hatten alle Bock da drauf, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Das heißt immer was, ne? Wenn man sich freiwillig für etwas meldet, hat man irgendwie Lust da drauf. Das hilft ungemein. Mhm. Ich habe auch immer die Nachtdienste gemacht. Und was ich an diesem Festival so geliebt habe, ist, dass ich die Jahre, die ich immer da war, nicht ein einziges Mal ein Gewaltdelikt hatte.
Ja. Ja.
Null.
Kann vorkommen, aber nicht bei der Fusion unbedingt. Ne?
Genau, und es ist kein Geheimnis, dass die Fusion nicht nur aus Alkohol besteht und Tanzen. Da werden auch andere Sachen konsumiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte nie ein Gewaltdelikt dort. Schön. Und wirklich nur, was man eben so hat dort, ne, Drogengeschichten, Alkohol, mal ein Sturz. Mhm. Das ist halt so ein verlassener Militärflughafen da von DDR-Zeiten quasi noch.
Genau. 70.000, ich glaube,
richtig, 70.000 Leute. 80.000, ein Riesengelände, was natürlich auch in der Organisation enorm ist. Die haben eine eigene Leitstelle auf dem Platz, wo die Notrufe teilweise dann wirklich, wenn die 112 gewählt wird, wird das quasi mit dahin geleitet. Also es ist total spannend, geil organisiert. Ja. Und das war immer schön. Also es hat echt Spaß gemacht.
Ja, Deichbrand auch zum Beispiel. Ja. Louis war letztes Jahr da. Ich will dieses Jahr definitiv auch hin. Wir sind auch eingeladen, da mal mitzumachen beim Sanitätsdienst. Auch immer super spannend. Da ist es genauso. Da bezieht man sich dann auch noch Fahrzeuge dazu. Gab es ja bei der Fusion auch, ne? Extra RTWs, die erlaubt vom Landkreis dort sogar die Patienten teils in die Klinik gefahren haben. Das hat nicht mal der öffentliche Rettungsdienst gemacht. Ich denke mal, da wurde dann auch was, ich nenne es mal ganz böse, gemauschelt. Also so von wegen, dann gibt es ein bisschen Gelder ab dafür, dass der Rettungsdienst da jetzt nicht das Geld einnimmt. Aber ich glaube, es ist so eine Gemeinschaft, gemeinsame Sache. Das gibt es nicht immer auf Sanitätsdiensten, dass der Sanitätsdienst auch gleichzeitig in der im öffentlichen Raum dann die Leute ins Krankenhaus fährt. Ne? Aber da wurde es gemacht, weil wir hatten zu meiner Hochzeit, als ich auf der Fusion immer war, auch so roundabout 4.000, 5.000 Patientinnen.
Ja, denn das kommt hin. Und ich meine, bei 70.000 über eine Woche ist das eigentlich ein guter Schnitt.
Ne, genau, aber da war ich schon mal erstaunt. So viel auf einmal. Und wir haben wirklich geragt. Ich fand's cool, weil ich als Assistent beziehungsweise auch noch Rettungsassistent immer auch noch für die Medizinstudenten da war, als Ansprechpartner, natürlich, wenn der Arzt nicht da war, zusammen mit unseren Krankenschwestern. Das war spannend, manchmal sehr spannend. Einige waren super interessiert. Ich weiß noch, der Klaus zum Beispiel ist auch ein Notarzt mittlerweile. Ja, Klaus. der hört uns auch und der wird sich freuen. Den hatte ich da noch quasi in der Betreuung, ne, damals. Also als Medizinstudenten habe ich ihn da noch erleben dürfen mit seinem Bastenhut. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Und da gab es aber auch andere MedizinstudentInnen, die waren ein bisschen hochnäsig und dachten, sie können alles. Und eine Situation war dann auch, muss ich ganz kurz erzählen, sorry, da war so ein älterer Herr, der auch ein bisschen Drogen konsumiert hat und der dann zu uns gebracht wurde mit Dyspnoe, mit einer Luftnot. Und wir standen da, wir sollten ja nichts machen, wir sollten einfach erstmal nur zugucken. Und die haben da zu dritt an dieser Vene gesessen und versucht, da irgendwie so eine Venenverweilkanüle reinzuhauen. Und haben nicht gemerkt, dass der Patient immer blauer wurde im Gesicht. Und dann habe ich die Schwester angeguckt. Ich so, wie viele Sekunden geben wir ihm noch, um da mal jetzt einzuschreiten? Oh, gebe ihm doch noch 5. Ja. Und dann endete es nachher daran, dass wir unseren Notarzt dazu rufen mussten aus seinem Zelt. Er hat geschlafen und
der musste. Kann mich irgendwie an diese Story erinnern. Ich behaupte fast.
Waren wir beide da?
Ich stand.
Zusammen?
Ich stand. Ich weiß leider nicht mehr mit wem. Es könnte mit dir sein. Wir standen hinten und haben uns die 8, 9, 10 Studentinnen angeschaut, was die alle so treiben.
Witzig. Echt so,
dass und wir das nie bewusst wir haben uns lange zurückgehalten und das war auch so ein kurzes Gefühl der, ich bin jetzt arrogant genug zu warten.
Ja.
Weil
sie wollten ja bei der Einweisung Defi nicht dabei sein. Also zwei zumindest von denen, weiß ich.
Und ich kann, und ein Satz, der mich so komplett, wo ich einfach dachte, ne, jetzt erst recht nicht. Lass das mal. Ja, das war so, lass das mal die Mediziner machen. Also so ein richtiger Spruch, ich dachte, gut, bitte, bin ich raus. An dieser Stelle kein Bashing. Es hat alles gut geklappt.
Doch, für die Arroganten ist ein Bashing. Ja.
Ich bin da nicht zwischengesprungen. Ich behaupte fast, es kam denn ein Arzt um die Ecke, der so, Bob, hier, jetzt mach mal. Ja. Und das wurde auch noch ausgewertet, das weiß ich auch noch, die Nummer.
Oh ja, da gab es so ein bisschen Ärger auch, ne, weil man ja, aber sie lernen hoffentlich draus, richtig, und werden daraus gut. Also Klaus war es übrigens nicht.
Ne? Nee, das hätte ich mir gemerkt.
Der war da auch immer ganz, ganz gut dabei. Ich glaube, der ist auch immer wieder mal auf solchen Dingen. Weil Klaus, also unseren Notarzt, den sehen wir auch ab und zu mal bei uns. Der hilft ab und zu auch mal bei uns aus für Großveranstaltungen.
Und ich kenne ihn eben noch aus Klinikzeiten.
Herrlich.
Und das waren tolle Dienste, weil Klaus immer leckere Sachen gemacht
hat. Irgendwann müssen wir ihn mal einladen. Wir haben es in 3 Jahren nicht geschafft.
Hauptsache, er bringt Kuchen mit, die man nicht immer gut.
Ja, ganz wichtig. Da werdet ihr mal merken, wer schnell reden kann. Er kann es auf jeden
Fall. Genau. Ich erinnere mich super gut daran.
Aber ansonsten, wie laufen so eine Sachen ab? Also es ist generell so, wenn man es jetzt nur vom Sanitätsdienst aus betrachtet, dann gibt es da irgendwie eine Treffzeit. Man fährt entweder in Kolonne oder einzeln eben zum Einsatzort, da gibt es dann nochmal eine Besprechung, man guckt sich dann das Einsatzgebiet an, lernt da so gewisse Sachen kennen, wie wo ist welcher Abschnitt, es gibt meistens Karten, es wird eine Leitstelle eingerichtet, ein Einsatzleitwagen oder sogar eine ganze technische Einsatzleitung. Ne? Oft spielen da vor allen Dingen Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst, Sanitätsdienst dann eben miteinander und es ist wirklich eine große Entlastung. Wir haben ja auch immer eine regelmäßige Veranstaltung hier bei uns in Rostock, die große, die Hanse-Sale zum Beispiel. Dong zu Kieler Woche zum Beispiel. Ne?
Ja.
Da kann man schon froh sein, das merkt man auch richtig, dass da der Sanitätsdienst und der Rettungsdienst zusammenarbeiten.
Ja.
Ne? Da werden auch Rettungsdienste da immer mit reingebracht. Entweder sind sie ehrenamtlich da oder sogar hauptamtlich.
Ne? Aber das macht auch keinen Unterschied.
Ist ja egal.
Ja,
ne? Aber sie sind da und
fahren
dort nur auf diesem Gelände rum. Und wenn dann doch mal ein Transport ins Krankenhaus gemacht werden muss, weil die Ressourcen erschöpft sind, weil man nicht mehr machen kann, dann geht es halt ins Krankenhaus. Aber wir merken das als Rettungsdienst schon, dass eine Veranstaltung ist. Es sind mehr Einsätze da. Aber ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn sowas nicht existieren würde und wenn auch keine Sicherheitskonzepte da wären.
Ja.
Also ihr werdet das wahrscheinlich mal bei vielen Veranstaltungen miterleben, dass ihr viel mehr Fluchtwege finden werdet, die viel besser ausgezeichnet sind mittlerweile, ne, mit so grünen Planen, wo alles draufsteht. Meistens steht auch irgendwo, da geht es zum Notausgang. Also gibt es wirklich viele Sicherheitskonzepte mittlerweile, die so aussehen müssen.
Und ich finde das immer so ein bisschen insofern spannend, die Nummer, weil klar, das ist unser Beruf, davon mal ab, aber auch so eine Großschanzler, habe ich gerade gesagt, ich meine Massenveranstaltung, also eine Großveranstaltung, mein Gott. Und weil man nie weiß, was passieren wird. Aber es gibt Dinge, die weiß man. Und die weiß man auch zum Beispiel auf der Hanses-Hill. Mhm. Man wird dann irgendwo hingerufen zu einem Stand XY.
Ja.
Und kriegt schon als Erstmeldung, wir sollten da mit dem Auto mal lieber hinfahren, weil das könnte mehr werden, ehe man da ist.
Ja.
Ne? Also, alles gut, so. Besucher sollen sich toll fühlen, das ist alles schick. Aber wenn da so ein Auto mit blauen Lampen hinter euch in weniger Schrittgeschwindigkeit hinterherfährt, macht es das nicht aus Spaß.
Ja, und es gibt auch manche, macht doch mal das Horn an, dann hören wir dich auch.
Nee, dann fliegt die Hälfte in die Wade, genau. Und das ist ja auch nicht gut.
Und das wollt ihr auch nicht. Also wirklich, ja. So ein Martinhorn, das ist schon, wenn du das richtige Presslufthorn anmachst.
Das haben wir.
Ja, wir auch. Und das ist laut. Aber auch das Elektrohorn. Ne?
Ja.
Ja, manche RTWs haben so eine Taste zum Testen, da wird es ein bisschen leiser. Aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit das Mikrofon nehmen und bitte Platz machen für den Rettungsdienst.
Das Außenmikrofon fehlt uns leider. Das hätte ich zu gerne. Wir sind auf dem Land.
Ja, welcher Kuh möchtest du das bitte auch sagen? Oder welchem Wildschwein?
Ich kenne die Kühe mit Namen.
Ja, ich weiß. Bertha und Hertha. Ja, ist herrlich. Aber so eine Großveranstaltung, die sind auf jeden Fall immer spannend. Auch der Rettungsdienst wird mit in das Konzept einbezogen. Wir bekommen zum Beispiel für einige Veranstaltungen immer Karten. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch immer so ist im Landkreis, aber wir bekommen dann so eine Plankarten, weil wir müssen ja auch irgendwie hinfinden.
Wenn es im Einzugsgebiet ist, genau.
Ja. Ja. Und so läuft das dann auch, dass die Rettungsdienste natürlich da immer mit von der Partie sind, aber im größten Teil werden eben die Sanitätsdienste mit einbezogen und müssen da versuchen dann auch, ich finde es gut, ich nehme die auch gerne mit in den RTW, zeigt mir bitte, total, wo das ist. Ja. Ne, fahr dann manchmal zu der Station hin und sag, wenn wir da hin müssen, kommt einer mit, der sich auskennt. Ich bin hier nicht so oft. Finde ich super. Macht das ruhig, klopft da mal an und bietet euch sehr gerne da auch mal an, wenn ihr wisst, wo das ist. Was wir natürlich nie haben wollen, ist, dass sowas mal ausufert und in einer Großschadenslage plötzlich endet. Ne, wenn so eine Großveranstaltung dann plötzlich komplett kippt, aufgrund von diversen Gründen, da können wir einige aufzählen. Ne, das fängt an von irgendeiner Massenpanik, von irgendeinem Feuerwerk, was gezündet wurde, von
Pfefferspray
von Gewalt, Alkohol spielt eine ganz große Rolle auf Großveranstaltungen. Dem müssen wir uns alle bewusst sein, dass das immer ganz schnell ausufern kann. Und wenn dann so eine Massenschlägerei oder eine Schlägerei anfängt, gibt es meistens einen Domino-Effekt. Ja, wollen Leute flüchten, andere wollen mithelfen. Und das kann ganz schnell enden. Terroranschlag ist auch mittlerweile ein Begriff bei vielen. Mhm. Beziehungsweise da ist auch kein Tabuwort mehr für Großveranstaltungen.
Richtig,
was gut sind, dass man da auch mal drüber nachdenkt. Ihr werdet es immer wieder sehen, dass da auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen mittlerweile ergriffen werden. Ne? Dass ihr mit dem Fahrzeug nicht so einfach auf gewisse Sachen könnt. Breitscheidplatz zum Beispiel war ja da maßgeblich, aber auch andere Veranstaltungen, auch nicht nur in Deutschland. Und da fragte uns auch der Oscar zum Beispiel auf Threads, bei mir zumindest auf dem Profil, was denn so die Definition von einer Großschadenslage ist und der Unterschied zu einer Katastrophe. Da habe ich wirklich auch erstmal nachgedacht, ja, da muss es noch eine Eskalationsstufe geben, glaube ich. Ne? Von Großschadenslage zu Katastrophe, aber sie ähneln sich auch schnell. Und ich war einfach so frech, ich bin einfach zum BBK gegangen, habe mir da den Glossar aufgemacht und einfach mal reingeguckt, was ist denn deren Definition.
Das hätte ich, glaube ich, genauso getan, weil ich...
Damit wir nichts Falsches auch sagen
und richtig,
möchte ja auch mal gucken, worin unterscheiden sich. Es gibt da auch wirklich so DIN-Normen und hier wird beschrieben, dass eine Großschadenslage ein Ereignis mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie anderen Geschädigten oder Betroffenen und oder erheblichen Sachschäden sind. Ja, gibt es noch eine DIN-Norm dazu für Begriffe im Rettungswesen. Da kann man auf jeden Fall, man kann sie auch nicht nur Großschadenslage nennen, sondern Groß... Jetzt habe ich das Wort vergessen. Egal. Großschadenslage reicht. Ne? Und dir überlasse ich mal die Katastrophe. Da steht nämlich ein bisschen mehr.
Ja, danke an dieser Stelle. Also auch da Definition. Das ist ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, dass die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Organisationen und Einrichtungen unter einheitlicher Führung und Leitung durch die Katastrophenschutzbehörde zur Gefahrenabwehr tätig werden. Diese Definition kann man, die kann sich landesrechtlich immer so ein bisschen, gibt es Unterschiede in den Regelungen, auch hier wieder eine DIN-Nummer dahinter. Wir packen euch das definitiv mit rein, dass ihr einfach selber schauen könnt.
Das ist cool, dieser Glossar könnt ihr reingucken und wir empfehlen für jeden auch, sich mal an dem Tag des Katastrophenschutzes zum Beispiel, gibt es ja auch, ne, zum Beispiel den Warntag, so heißt der glaube ich auch, Warntag, ne? Also wenn die Sirenen getestet werden, euch einfach mal wieder mit zu beschäftigen, was sollte ich tun, wenn mal sowas passiert.
Richtig.
Wenn es eine Großschadenslage gibt oder sogar eine Katastrophe.
Und ich glaube, um eklatante Beispiele für beides einfach zu nennen, bleibe ich bei meiner Katastrophe und es ist nicht lange her, das ist das Ahrtal gewesen. Also diese massive Überschwemmung, wo eigentlich genau alles aufgeführt oder alles betroffen war, was jetzt hier in dieser Definition aufgeführt worden ist, wo deutschlandweit Katastrophenschutzbehörden oder beziehungsweise Angehörige, Ehrenamtler aus allen Bereichen, die es gibt, dahin gefahren sind und geholfen haben. Und bei einer Katastrophe ist, glaube ich, auch schon ein interessanter Unterschied, dass es jetzt nicht darum geht, sich auf potenziell Verletzte zu stürzen oder die zu behandeln, sondern um das Ganze dahinter, also Gefahrenabwehr dahinter, Sandsäcke, Nahrung verteilen, Suchen von eventuell Vermissten, all so eine Geschichten. Ist, glaube ich, das, ich sag's mal vorsichtig, beste Beispiel, weil es eben doch einfach jung ist und auch wir daraus noch sehr viel lernen können.
Ist so ein anderes Beispiel wäre Dresden-Hochwasser zum Beispiel auch, ne, gab es ja auch ein ganz großes. Aber Ahrtal war nochmal so eine Schippe obendrauf, gerade auch unter der Diskrepanz mit den Sirenen und den Warnungen. Das sind erstmal diese anderen rechtlichen Sachen noch, ne? Das hat uns mitgenommen und ich glaube, das ist auch uns sehr doll ins Gehirn gebrannt worden. Ihr könnt also, wie gesagt, nochmal vergleichen, beispielsweise Großschadenslage Love Parade und dann einfach nochmal Folge 19. Ich weiß das immer noch ganz genau, weil das waren wirklich ganz krasse Eindrücke, die uns geschildert wurden von den Kolleginnen und Kollegen und auch Anwohnern dort. Und ich selbst habe auch jemanden auf der Wache, der genau zu der Zeit genau in Erftstadt beispielsweise war.
Ah, okay.
Und dann auch berichtete und ich bin wirklich froh, dass er auch heile wieder zurückgekommen ist aus der ganzen Sache. Aber ihr merkt schon anhand der Definition, Katastrophe ist nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf. Wenn da nämlich dann noch mehr kaputt geht als nur in Anführungsstrichen ein paar Menschen, ein paar Sachschäden sind, ne, wie bei einer Großschadenslage. Aber das Vorgehen ist an sich erstmal das Gleiche und du hast es ja schon beschrieben, ne, dass man an seine Eigensicherung denkt. Wenn so eine Schadenslage ist, rennt man nicht immer in diesen roten Bereich sofort rein als Helfer. Und auch als Ersthelfer wäre es gut, wenn man da nicht sofort reinrennt und anfängt, da irgendwas zu machen. Ihr wisst nicht, warum das ausgelöst wurde. Das ist einfach so. Vielleicht ist die Gefahr noch da. Ja, das muss nicht nur beim Amoklauf so sein. Das kann auch bei vielen anderen Sachen sein, wie ein Brand. Ne? Mhm. Explosive Sachen, was auch immer. Das sind so Sachen, die möchte man nicht haben. Massenpanik auch, ne?
Niemals im Weg stehen bleiben,
nicht gegen den Strom und vor allen Dingen nicht irgendwo hinschmeißen und versucht bitte jeden, den ihr findet, auf dem Boden sofort aufzuhelfen.
Ja.
Auch auf Treppen und so weiter. Das muss nicht mal eine Massenpanik sein in großen Bahnhöfen und so weiter. Wenn da plötzlich mal zwei Leute liegen bleiben, dann kriegt ein anderes mit und die Leute kriegen das Rennen alle oder die Panik. Das kann so schnell ausgelöst sein. Das ist auch wirklich der Grad bei Großveranstaltungen und ich glaube der Horror für jeden Organisator und Veranstalter, wenn sowas aufkommen sollte.
Das denke ich absolut. Und das ist denn der Moment, wo die zumindest anwesenden Sanitätsleute, ne, oder eben Ehrenamtler, wenn ich sag mal jetzt vorsichtig nur Ehrenamtler, wenn da das erste Eingreifen funktioniert. Sei es mit Eigenschutz und in Sicherheit bringen oder eben, okay, jetzt haben wir ein Problem, wir legen los. Und
da geht auch deren Profession dann los.
Dann geht deren Profession los, genau. Und es sind ja immer ein paar Leute dabei, die machen das schon viele, viele Jahre, haben diverse Fort- und Weiterbildungen im Ehrenamt genutzt, also Gruppenführung und wie das alles heißt, da bin ich ein bisschen raus, ehrlicherweise.
Ja.
Aber ich kann im Endeffekt aus beruflicher Sicht jetzt von Großschadenslagen reden. Ich sage mal, man muss immer aufpassen, wie man das formuliert, weil es kommen ja Menschen so schade. Aber das einfachste Szenario, was man sich an dieser Stelle vorstellen könnte, wäre ein Reisebus. Ja. Der verunfällt. Ein vollbesetzter Reisebus, der verunfallt. Mindestens 50, 60 Leute drin.
Ist ja eine große Anzahl von Verletzten.
Ist eine große Anzahl von Verletzten. Man nennt das auch Mannflage in diesem Sinne, also ein Massenanfall von Verletzten. Mhm. Und der Unterschied ist einfach jetzt, da ist noch keiner von uns vor Ort.
Genau.
Und in der Regel ist es wirklich so, dass, wenn dann die Alarmierung losgeht und dann ist erstmal, dann liest man das alles und was auf den Pieper geschossen wird. Und das ist in der Regel relativ kurz gehalten, nämlich so irgendwie Mann 60.
Ja.
Punkt. Und dann denkt man, okay, wo ist das? Oh mein Gott, ich bin Erster.
Mhm. Oh ja.
Und dann geht das Rödeln los. Mhm. Und ich glaube, es gibt mehrere Wege, sowas abzuarbeiten. Ich erzähle mal ganz kurz jetzt an diesem Beispiel: Bus. Mhm. Man stelle sich vor, Rettungswagenbesatzung Sammy und ich.
Oha, ja, wir beide und auf
einmal. Und auf einmal heißt es von der Leitstelle: Jungs, ihr seid ersteintreffend, gebt eine Meldung und dann alles Weitere. Und genauso läuft es auch. Also kommt man auf so eine Lage zu, die entweder wirklich starr ist, also wenn man einfach seine feste Anzahl von Verletzten hat, oder sich dynamisch entwickelt durch Folgeunfälle und so weiter. Das ist primär erstmal gar nicht mal so wichtig, sondern man kommt an und muss erstmal schauen, was ist los. Mhm. Aufgrund der Alarmierung weiß man im Ungefähren schon, was da überhaupt alles hingeschickt wird. Und bei Mann 60 ist das eine Menge. Ja. Ja, da kommen mehrere Hubschrauber auch aus anderen Bundesländern auf einmal zu uns geflogen. Diverse Katastrophenschutzautos und so weiter. Und dann geht's los. Man gibt eine Rückmeldung über Funk am besten. Ja, und das ist auch der Moment, wo wirklich alle ruhig sind am Funk. Es wird nicht dumm gequatscht, sondern jeder hört gebannt zu.
Ja.
Und dann ist das alles so gelaufen und man macht eine Nachalarmierung. Beziehungsweise, wir brauchen hier alles, was ihr habt. Oder mein Lieblingsspruch mal von einem Notarzt: bitte alarmieren, bis ich Stopp sage.
Der war cool, ja. Auch spannend.
Ja, und dann geht es eigentlich an das Eigentliche. Und zwar geht es dann los, dass man sich das vorstellen kann: Sammy und ich nehmen uns dann ein kleines Täschchen aus dem Auto.
Mhm.
Und das ist kein tolles Täschchen, wo irgendwelche coolen Sachen drin sind, sondern da sind Karten drin. Umhängekarten, verletzten Anhängekarten auch genannt. Und dann ist unser erster Job, dass wir gucken, was los ist. Oberste Priorität. Man kann das jetzt professionell ausweiten.
Finde die Roten.
Finde die Roten ist die oberste Priorität. Dazu in diesem Sinne, ich glaube, so die Triage-Ampel kann man, glaube ich, reinpacken in die Shownotes.
Ja, genau.
Finde ich eigentlich spannend. Wird
auch schon geredet, ja.
Haben wir
kann
bestimmt,
man trotzdem nochmal machen.
Als Wiederholung,
ne? Die Leute nochmal wiederholen.
Richtig, ja. Ne? Also als Wiederholung, Rot, Gelb, Grün ist immer so diese primäre Vorsichtung, die man betreibt. Und das ist dann eben nach Schwere der Verletzung. Und genau, finde die Roten. Und das sind auch die priorisiert werden.
Ja.
Und das mag jetzt doof klingen, ne? Klar, wenn sich mal den Arm gebrochen hat oder das Bein, was weiß ich, das ist nicht schön. Auch der braucht zeitnah erste Hilfe. Nichtsdestotrotz qualifiziert es ihn noch nicht dafür, rot zu werden. Mhm. Und dann muss er in so eine Lage warten, weil anders geht es nicht. Wir können nicht auf jetzt, Teufel komm raus, ja. 60 Rettungswagen, 40 Notärzte, die haben wir nicht sofort. Das ist eine Lage, die sich, die braucht ein bisschen, vor allem in unserer Region, Autobahn und Co. Ich glaube, bis man da alles weg hat,
das ist... Der A19-Unfall, ne?
Ja.
Das war ja einer der schlimmsten Unfälle, die man so...
Bin ich damals ganz, ganz... ich glaube, ich war gerade 19 oder so.
Mhm.
Und bin da mit der SEG quasi mitgefahren. Also war der 27. Abwasch gefühlt. Aber ja. Wie sagen, also ich bin, glaube ich, 3 Stunden nach dem Geschehen dazugekommen,
ja,
und habe immer noch Verletzte abbekommen.
Ja, ist so, ne? Also ja, das muss man sich vorstellen. Ja.
Und man will nicht zwingend das ersteintreffende Rettungsmittel sein, aber es ist so. Und dann muss man echt schauen, dass man es schafft, Ruhe zu bewahren, finde die Roten, ne, also quasi eine Vorsichtung betreibt und vor allem nicht großartig behandelt. Na klar, wenn man jetzt helfen kann, indem man zum Beispiel die Atemwege freimacht, sei es primitiv formuliert mit der stabilen Seitenlage oder eben Güdeltubus, ne, was geht, kann man das tun. Sei es stark spritzende Blutungen zu stoppen, Tourniquet rum, weitergehen. Klingt schwer, ist es auch, ist es unfassbar schwer, da den Fokus zu bewahren.
Würde am liebsten helfen und weiter behandeln, aber...
Und dann baut sich das alles ein bisschen auf. Und dann kommen irgendwann auch Einsatzleitungen, also organisatorische Leiter, leitende Notärzte, dann kommt die Feuerwehr mit der technischen Einsatzleitung, der Einsatzleitung und so weiter und so fort. Da kommen aber ein ganzer Haufen Leute, die dann zum Glück irgendwann den Hut aufhaben.
Mhm.
Und dann kann man das abgeben. Oder man ist so wie ich selbst organisatorischer Leiter Rettungsdienst und hat dann blöderweise auch noch einen Dienst an dem Tag.
Ach, verdammt, da muss man auch noch sagen. Aber das ist
das. Aber ist das spannend. Ist dann auch so. Ja. Und dafür, ich war selbst am BBK in 9a, Ahrweiler, und habe da meine tolle Weiterbildung gemacht, die über eine Woche ging. Die war genial. Und würde jetzt nicht sagen, ich kann das wunderbar, Mann, aber ich habe zumindest eine Ahnung, in welche Richtung ich denken muss, wenn es mal wirklich mehr als 5, 6 Verletzte sind.
Ist so, weil wir haben ja im Rettungsdienst, das ist ja unsere kleine Großschadenslage, immer so diese Manfs, die man eben hat, mal ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und so weiter, sind ja dann auch gerne mal schnell Manflagen, wo dann auch LNA-Orgel mit rausgerufen wird, also Leiter Notarzt und organisatorischer Leiter. Das gehört mit dazu, da kann man immer, ich sag jetzt mal, auch nochmal üben. Da kann man so ein bisschen die Fühler ausstrecken, gucken, was kann ich besser machen, wie läuft's dann. Ne? Und dieses Wissen dann auch natürlich weitervermitteln ins Ehrenamt, die ja jetzt nicht so häufig dazu kommen. Aber auch da, wer sich munter fühlt und sagt, er möchte sowas machen, also Zugführung, wie sie alle heißen, ist man im Ehrenamt, glaube ich, auch aufgeschlossen, so einen Kurs zu machen. Und dann kann man das natürlich auf Großveranstaltungen, um wieder die Brücke zu schlagen, hier auch üben, koordinieren von Einsatzkräften und so weiter. Muss ja nicht immer gleich was groß passieren, aber das erstmal seine ganzen Schäfchen im Trocknen zu haben, ist auch spannend. Ne? Wo seid ihr gerade und so weiter? Frage Standort. Und das zu koordinieren, dass auch wirklich überall Sanitäter und Sanitäterinnen rumlaufen, das macht schon Spaß. Dann noch eine Rückmeldung an die Leitstelle geben, Bereitstellungsraum, nachher wieder in der Großschadenslage, Gerätenstellung, wie stelle ich meine Fahrzeuge auf, wie ist das am besten, und eben das Worst-Case-Szenario, alles, das muss man alles durchspielen mal.
Und das ist umfangreich. Mhm. Und passend dazu ja noch eine Frage, die bei dir auf Threads kam, ich gucke gerade nämlich nebenbei rauf.
Ja, ja.
Da muss ich auch mal aufgucken. Ja, also die Frage ist, werden Großschadenslagen bei euch nach realistischen Bedingungen geübt? Mhm. Damit meine ich auch, dass man eine Alarmierung, ohne dass es jemand weiß, zum Beispiel an einem Mittwoch 8.30 Uhr, ehrlich, ist mir nicht bekannt und ich würde auch einfach mal so vorab Nein sagen. Hat aber mehrere Gründe. Die Leute, die frei haben, beziehungsweise einfach unterwegs, also anders gesagt, wir würden nicht die Masse an Leute zusammenkriegen, wenn wir eine Überraschungsalarmierung mittwochs 8.30 Uhr raushauen.
Zur Übung, muss man
zur
sagen.
Zur Übung,
ja, genau. Ne?
Genau, das würde nicht funktionieren.
Ja.
Wo ich sage, und das ist letzte Weiterbildung ist gar nicht lange her, ja, realistische Bedingungen kommen schon durchaus mal vor. Wir waren jetzt bei einem Chemiewerk hier bei uns ganz in der Nähe und das war echt gut. Wir hatten nämlich eine ganze Menge Laiendarsteller. Wir hatten Dekonstrecke der Feuerwehr aufgebaut, die auch wirklich, also man muss dazu sagen, die wurden wirklich geduscht, die Leute. Mhm. Und ich glaube, ihr hattet das in Rostock auch mal. Aber da habe ich gleich noch eine witzige Erinnerung. Witzig. Genau, die wurden geduscht. Dann ging das alles los mit Sichten, Behandeln und so weiter. Und das war auch Zeit und in den zeitlichen Aspekten auch relativ realitätsnah, weil das ging nicht so, oh, bist fertig, weg, der Nächste. Nein, wir mussten wirklich mal warten, bis wir unsere Autos hatten, die kamen, dann haben die wieder ins Nächste und so weiter. Das machen wir schon. Mhm. Aber es ist auch da unfassbar aufwendig, umfangreich so eine Übung zu organisieren, weil man muss alle unter einen Hut kriegen. Und man muss erstmal einen Tag finden, an dem alle können.
Und das Geheimhalten ist eigentlich so gut wie unmöglich.
Das geht gar nicht.
Also, nee.
Ganz kurz, ihr habt hier in Rostock, glaube ich, mal im Stadion.
Ja, ich erinnere, ich war dabei.
Und dann gab es auch so eine Dekonstrecke.
Ja.
Und es war leider nicht ganz so warm draußen. Und irgendwie waren nachher doch auf einmal echte Patienten da.
Ja, genau, weil die unterkühlt waren und geduscht wurden. Und ja, aber wie gesagt, da haben es dann einige dann nicht zu ernst genommen, aber sie haben es gemacht. Ne?
Ja.
Wenn da sich keiner beflissen fühlt hat, das zu stoppen, dann wird halt weiter dekontaminiert. Ne?
Es geht allen gut an dieser Stelle.
Nein, es geht allen wirklich gut. Die waren einfach nur ein bisschen unterkühlt. Wir haben sie dann gleich ins warme Zelt gepackt. Heizung war ja an. Aber ja, es ist wirklich schwierig, wie Mike schon sagte, einfach mal so eine Übung zu machen. Und das sollte man auch nicht zu häufig machen, vor allen Dingen, weil die Ehrenamtler, die wollen wir auch nicht verschleißen, die kriegen ja auch frei vom Arbeitgeber. Und die Akzeptanz, muss ich sagen, höre ich von vielen, ist bei vielen Arbeitgebern wirklich da. Ne? Wenn du ehrenamtlich gerade im Katastrophenschutz und ähnliches bist, bekommst du auch frei. Ich glaube, da wird auch gesetzlich, ist da auch sogar was geregelt, dass da erstmal der Arbeitgeber auch Kompensation bekommt, also Geld dafür, dass er den freistellt. Ich glaube, den auch freistellen muss in gewissen Fällen. Ne?
Geht ja bei der Feuerwehr schon los.
Ja,
genau. Also wenn der Weg erreichbar ist zum Gerätehaus, dann geht's halt los.
Genau. Nee, und das ist auch wirklich überspannt. Aber sowas wird geübt, um diese Frage zu beantworten, aber meistens nicht unangekündigt. Einfach, weil man ja auch die Ressourcen vor Ort testen möchte. Man möchte ja gucken, kann alles aufgebaut werden? Brauchen wir mehr Mann? Müssen wir da was ändern? Und so weiter. Diese ganzen Alarmzeiten und bis da jemand da ist, die sind, finde ich, nicht mal so wichtig. Ne? Wann sind alle am Gerätehaus vom Katastrophenschutz, von der Feuerwehr, von der SEG? Ne? Das ist, finde ich, noch nicht mal so unspannend, nicht mal so spannend, sondern eher das, was passiert vor Ort, wenn jetzt plötzlich die Ressourcen alle auftauchen. Ne? Es ist nicht so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder allgemein auch bei der Feuerwehr, da fährt ein Fahrzeug raus und dann das nächste, sondern normalerweise geht man so im Verband los. Da wird vorher nochmal besprochen, hey Leute, wir haben Folgendes, Mann und so weiter, wir fahren jetzt raus mit dem Fahrzeug, Kolonnenfahrt, Fähnchen bitte ranmachen, du bist das Führungsfahrzeug und so weiter. Also da wird ganz viel besprochen, ihr merkt schon, das macht wirklich Spaß, wer Lust hat, um da jetzt mal so einen Cut zu setzen.
Ja.
Im Katastrophenschutz in der Bereitschaft mitzumachen. Es gibt bestimmt bei euch auch in der Nähe solche Einheiten. Ich kann nur sagen, ich bin durch sowas reingekommen 2004 damals. Es macht mir immer noch Spaß, wenn ich auch nicht mehr so viel Zeit habe für die Bereitschaft, den Katastrophenschutz. Aber wenn ich mal da bin, ist es auf jeden Fall spannend, unterhaltsam. Man kennt auch noch viele Leute, viele auch nicht mehr. Aber man wird da auch zu einer Familie. Meine Mutti ist dadurch auch reingekommen damals. Jetzt fährt sie auch Rettungswagen. Und für euch vielleicht ja auch einen Schritt in diese Richtung Rettungsdienst, Feuerwehr oder ähnliches.
Also das waren schöne Zeiten. Ja, also ich bin mittlerweile da so ein bisschen raus.
Wettkämpfe haben wir ja auch.
Ja, also ja. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen. Ich würde es definitiv bestimmt noch für einige Veranstaltungen machen. Warum nicht?
Auf jeden Fall machen wir das noch. Ne?
Also, oder mit dir.
Ja, wir machen das ja gemeinsam. Aber das macht wirklich Spaß und wir freuen uns auch wieder. Wir freuen uns aufs Oktoberfest, wir freuen uns aufs Deichbrand. Mal gucken, ob wir dann wirklich da sind.
Einladungen
und
sind willkommen.
Mir wurde ja schon geschrieben, warum wir nicht beim Karneval dabei waren. Wir haben es doch groß angekündigt damals, Luis und ich. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Also ich hatte wirklich keine Zeit gerade und jetzt war ja auch gerade so die Retterview-Pause. Das passte natürlich nicht rein. Aber irgendwann müssen wir es auch mal machen. Das ist wohl Jeck. Da abgeht mit dem Funk und alles, wenn der Funk ausfällt, weil da so viel zu tun ist. Wirklich krass.
Ja. Und jetzt so ein Tischklopfer zum Abschluss. Oh. Wir müssen uns nicht Gedanken machen über irgendein Kostüm.
Stimmt, wir haben uns das immer dabei. Bam,
bam,
wow. Bam, bam.
Toll.
Ja.
Es war super.
Herrlich.
Und lang und
ich hätte noch viel mehr Geschichten aus Großveranstaltungen erzählen können.
Jedes Mal zum Ende denke ich mir, ah, jetzt habe ich meine ganzen Einfälle.
Ja, ist so.
No. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja. Und Kommentare, Mails, infos@retterview.de sind immer willkommen.
Genau.
Und für die es dann auch sehen nach Ausstrahlung des Podcasts, ich trage endlich mal ein passendes Shirt.
Ja.
Will ich auch mal erwähnt haben. Eines, welches mir auch passt.
Wieso? Das hat auch nicht gepasst.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
So, jetzt melde ich mich nochmal ganz alleine. Ich habe da noch was ich sagen möchte. Jetzt, also zum einen, es war jetzt der dreijährige Geburtstag. Ich habe auf einmal ganz unverhofft daran teilgenommen. Ist meine vierte Folge mittlerweile und ich habe unfassbar viel Spaß und mache es auch weiter. Und worauf ich hinaus möchte, ich habe jetzt bei mir auf Arbeit alle notwendigen Stellen informiert, habe auch von denen super gutes Feedback bekommen, sodass ich euch jetzt auf meinem Instagram-Kanal gerne öfter mitnehmen kann durch meinen Arbeitsalltag als Notfallsanitäter. Ich kann euch auch so ein bisschen mal zeigen, was ich, wenn ich mal in der Klinik bin, auch da so treibe. Ne, da noch so ein bisschen zurückhaltend, aber habt auch kein Problem. Und auch vor allem keine Probleme damit, euch da auch mal was mitzugeben. Wie das denn auch so sehe ich, vor allem wenn man so beide Berufsseiten ein bisschen kennt. An dieser Stelle würde ich mich super freuen, wenn ihr mir weiter folgt und schaue, dass ich euch da so ein bisschen auf dem Laufenden halten kann. Und für Ideen bin ich immer offen. Bis bald.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.